Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute von Guareschi bis Meloni, die italienische Rechte seit 1945. Ein Vortrag mit Marco Gallina, aufgezeichnet am 20. Mai 2026 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Vortragsveranstaltung mit Herrn Marco Gallina zum Thema von Guareschi bis Meloni, die italienische Rechte seit 1945. Seit 2022 wird Italien von einer Koalition rechter Parteien unter der Führung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni regiert. Meloni bildet damit den vorläufigen Endpunkt einer Entwicklung der italienischen Rechten, die für die meisten Außenstehenden eher verwirrend sein dürfte. Welches Erbe etwa spielt das neofaschistische MSI, aus dem die heutigen Fratelli d'Italia Melonis hervorgegangen sind? Welche Unterschiede gibt es zwischen den Fratelli d'Italia und der Lega, die ja ursprünglich ein Lega Nord war, von Matteo Salvini? Was ist aus der Forza Italia Silvio Berlusconis geworden? Und welche Umstände schließlich führten zu der Auflösung der jahrzehntelang dominierenden Democrazia Cristiana? Unser Gast, Marco Gallina, wird uns heute Abend, so hoffe ich jedenfalls, eine Schneise durch das Dickicht bürgerlicher, konservativer und rechter Parteien Italiens schlagen. Dabei geht er auch auf die Entwicklung der unmittelbaren Nachkriegszeit ein, in der der Journalist und Schriftsteller Giovanni Guareschi eine wichtige Rolle spielte, dessen Geschichten um Don Camillo und Peppone bis heute weithin bekannt sind. Noch ein paar Worte zu unserem Referenten selbst. Marco Fausto Gallina wurde geboren 1986. Er studierte in Verona und Bonn Geschichte und Politikwissenschaft mit den Schwerpunkten internationale Beziehungen, Diplomatiegeschichte und europäische Geschichte. Er war zunächst Mitarbeiter im Deutschen Bundestag und anschließend journalistisch tätig, zuletzt für Tichys Einblick. Heute arbeitet er für die Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International, die sich gegen Christenverfolgung in aller Welt wendet. Lieber Gallina, Sie waren in früheren Jahren immer wieder als Gast hier bei uns. Sie waren auch zum 10-jährigen Jubiläum bei uns auf dem Podium. Ich freue mich nun, Sie endlich einmal persönlich als Referent begrüßen zu können. Herzlich willkommen.
Von der Größe kommt das hin?
Ja, hört mich wieder gut, sehr gut. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Dr. Fenske, zuerst mal vielen Dank für Ihre Nachsicht, denn wir wissen beide, dass das eigentlich ein Ausweichtermin gewesen ist. Ich danke deswegen nochmal herzlich dafür, dass Sie so viel Geduld mit mir hatten. Damit kommen wir aber dann auch zum Thema. Wenn Sie sich den Titel der Veranstaltung anschauen, dann werden Sie sich zu Recht fragen, Giovannino Guareschi und Giorgia Meloni, wie passt das denn zusammen? Auf der einen Seite ein bedeutender Journalist und Urheber der Geschichten um Don Camillo und Peppone. Auf der anderen Seite die heutige Regierungschefin, die ihre Karriere als Aktivistin des neofaschistischen Movimento Sociale Italiano begann. Aber wenn man genau hinschaut und die letzten 80 Jahre der italienischen Politik Revue passieren lässt und sie genau analysiert, dann muss die Antwort lauten: alles. Hier passt alles zusammen. Wenn wir von Guareschi und Meloni, vom Niedergang der Christdemokratie und der Geschichte der italienischen Rechten sprechen, dann sind das eigentlich gleich mehrere abendfüllende Themen. Ich kann Ihnen heute Abend also lediglich eine Einführung bieten. Nicht nur für ein deutsches Publikum ist die Geschichte der italienischen Politik ein Buch mit 7 Siegeln. Mein Zugang, den ich Ihnen heute Abend hier bieten werde, ist deswegen höchst unorthodox. Sie werden das, was ich Ihnen jetzt sage, so in akademischen Fachkreisen nicht hören. Aber ich bin sicher, dass das zumindest ein Zugang ist, mit dem Sie einige Dinge besser verstehen werden. Insbesondere, wenn heute und warum heute eine Rechtskoalition Italien beherrscht und nicht die Democrazia Cristiana. Damit kommen wir auch zur schwierigsten Frage, die ebenfalls dort steht. Was ist die italienische Rechte überhaupt? Und wer gehört dazu? Frau Meloni? Ganz sicher. Wie sieht es aber mit Giovannino Guareschi aus? Was ist mit Matteo Salvini? Oder gar Silvio Berlusconi? Puristen werden Ihnen antworten, dass nur der erwähnte Movimento Sociale Italiano, also der MSI, und seine Nachfolgerparteien dazugehören. Kurze Anmerkung, ich werde sämtliche Parteienkürzel auf Deutsch aussprechen, um nicht mehr Verwirrung zu stiften, als wir sowieso schon haben mit italienischen Parteien. Im Italienischen sagt man zum MSI eigentlich MIS und die Anhänger heißen Missini, ja, damit Sie das nur im Vorhinein wissen. Aus dem MSI sind bekanntlich die Allianza Nazionale und die heutigen Fratelli d'Italia hervorgegangen. Und die Fratelli sind heute die stärkste Partei Italiens. Ich halte allerdings eine solche Deutung der MSI-Exklusivität für falsch. Erstens, weil das bedeutet, dass die italienische Rechte lediglich aus der faschistischen, neofaschistischen oder auch postfaschistischen Bewegung hervorgeht. Gab es etwa für Mussolini keine Rechte? Wie schwierig eine solche Deutung ist, erkennen Sie daran, dass es in Italien neben dem Duce immer noch den König gab. Anders als in Deutschland, wo damals das Amt des Reichspräsidenten und des Reichskanzlers nach dem Tod von Hindenburg zusammengelegt worden ist, hatten sie weiterhin ein Staatsoberhaupt, das kein Faschist gewesen ist. Die alten Militärs und Aristokraten bildeten weiterhin eine Rechte, die nicht faschistisch war. Sie bildete überdies während der Mussolini-Zeit ein Gegengewicht zum faschistischen Apparat, trotz Kooperation. Als Italien 1943 in zwei Staaten zerbrach, standen der König und die alte Garde auf der Seite der Alliierten. Zweitens entspricht eine solche verkürzte Sicht auf die Politikgeschichte einer linken Geschichtsdeutung. Die gesamte Rechte wird nur als Nachgang der faschistischen Geschichte interpretiert. Jeder, der rechts der Mitte steht, wird damit in einen Kontext eingeordnet. Einer, der als Vorwurf zur politischen Diskriminierung genutzt werden kann. Der Historiker Roberto Chiarini hat deswegen gesagt, bezüglich Guareschi: Guareschi bleibt voll und ganz ein Vertreter der Rechten, auch wenn er nicht notwendigerweise dem Neofaschismus angehört. Und diese Unterscheidung ist unverzichtbar für diejenigen, die in der historiografischen Reflexion über die letzten 70 Jahre nicht Gefangene der vereinfachenden Gleichung Rechte gleich Faschisten bleiben wollen. Guareschi ist daher eine Chivre für die italienische Rechte. Nach dem Zweiten Weltkrieg beherrschten bekanntermaßen Christdemokratie und Kommunismus die neue italienische Republik. Italien ist gespalten zwischen den Weißen, also den Christdemokraten, und den Roten. Bis zum Beginn der 1990er Jahre. Guareschi dagegen ist ein Stellvertreter, und zwar ein Stellvertreter eines dritten Italiens. Und dieses Italien bildet eine politische Minderheit. Dieser Minderheit gehören an Monarchisten, Populisten, Katholiken jenseits der Christdemokratie, heimatlose Konservative, Nationalisten in der Tradition des Risorgimento, also der italienischen Einheitsbewegung, Liberale, die dem italienischen Staatskapitalismus feindlich gegenüberstehen, und natürlich ehemalige und neue Faschisten. Dieser Mix ist im neuen Italien, wie erwähnt, machtlos. Man sollte jedoch nicht das Potenzial dieses dritten Italiens unterschätzen. 1946 schicken die Italiener den König ins Exil. Aber die Entscheidung beim Referendum geht mit 55-54 nicht so klar aus, wie erhofft. Vor allem hatten alle bedeutenden Parteien, nicht nur die Kommunisten und Sozialisten, sondern auch die Christdemokraten, für die Republik geworben. Das sollte Zeichen genug sein, dass die Italiener auch in der Nachkriegszeit ideologisch deutlich weniger gefestigt waren, als man heute denken mag. Vor allem kommen wir damit auf die Frage zurück, wer denn nun zur italienischen Rechten gehört. Meiner Ansicht nach hat Karl-Heinz Weißmann vor vielen Jahren, es war im Jahr 2019 an diesem Podium hier, eine sehr wichtige Unterscheidung gemacht. Er hat von Familien im rechten Spektrum gesprochen. Es geht nicht um eine Skala von moderat bis radikal. Vielmehr existieren verschiedene Gruppen, die teilweise markante Unterschiede aufweisen. Vor allem aber haben alle drei Parteien der heutigen Mitte-Rechts-Koalition eine sehr eigene Parteibiografie. Den nach dem Krieg gegründeten MSI nannte ich bereits. Die Geschichte der Lega Nord, der Matteo Salvini entstammt, ist deutlich jüngeren Datums. Zwar hatte es regionalistische Parteien schon vor dem Faschismus gegeben, sie spielten aber nie eine Rolle. Die Lega ist, historisch betrachtet, eine föderalistische, populistische, freiheitliche, aber auch rechte Partei. Bei der Forza Italia von Silvio Berlusconi wird es schon deutlich schwieriger. Als Mitte-Rechts-Partei steht sie dem Zentrum am nächsten. Die FI hat sich allerdings auch immer als Familienpartei und marktwirtschaftliche Partei verortet. Und es sollte zu denken geben, dass Silvio Berlusconi, kurz bevor er diese Partei gründete, bei der Kommunalwahl in Rom den MSI empfahl. Wir befinden uns hier also bei der liberal-konservativen Familie des rechten Spektrums. Alle drei Parteien zeichnet es aus, dass ihre Wurzeln jenseits des Dualismus von Weißen und Roten liegen. Natürlich gibt es einzelne Persönlichkeiten, die etwa aus dem christdemokratischen oder auch sogar kommunistischen Bereich in die Parteien hinzustießen. Eine spezifische Genealogie, die aber Forza Italia, Lega Nord und Fratelli d'Italia mit der Christdemokratie parteihistorisch verbindet, existiert in dieser Form nicht. Denn MSI als Vorfahr der Fratelli zeichnet unter diesen Parteien aus, dass er der älteste Vertreter ist. Er war die einzige größere Alternativpartei zum bestehenden System aus Christdemokraten und ihren Mehrheitsbeschaffern auf der einen Seite sowie den Kommunisten und ihren linken Mehrheitsbeschaffern auf der anderen Seite. Damit Sie eine grobe Vorstellung haben, wie die italienische Parteienlandschaft vor dem Zerfall des Parteiensystems im Jahr 1992-93 aussah, ein paar Zahlen. Zwischen 1953 und 1987 lag die Democrazia Cristiana bei 33 bis 39% der Stimmen. Die Kommunistische Partei erreichte weniger. Sie lag meistens bei 25-33%. Dass die italienische Linke dennoch so stark war, hing an der Sozialistischen Partei, die im selben Zeitraum rund 10-14% bei den Wahlen holte. Diese Partei, das zur Einordnung, stand links der deutschen SPD. Bis 1987 behielt sie auch Hammer und Sichel im Parteilogo. Während Kommunisten und Sozialisten auf nationaler Ebene rivalisierten und sich auch voneinander distanzierten, bildeten sie in den traditionellen roten Regionen, bekannt sind die Toskana, die Emilia-Romagna und Umbrien, Koalitionsregierungen. Übrigens sogar in einigen nördlichen Regionen wie Ligurien und Piemont. Die Gefahr also, dass auf nationaler Ebene die Sozialisten eines Tages als Mehrheitsbeschaffer der Kommunisten dienen konnten, um die Christdemokraten aus dem Sattel zu heben, war durchaus real. Das ist allerdings auch das Ass der Christdemokraten. Denn die Christdemokratie ist das kleinere Übel. Das Schreckgespenst der roten Gefahr hält sie am Leben. Dabei ist, historisch-ideologisch betrachtet, die Democrazia Cristiana keine rechte Partei. Der Vorgänger der Democrazia Cristiana war der Partito Popolare Italiano, die italienische Volkspartei. Eine auf der katholischen Soziallehre beruhende Partei, die der sizilianische Priester Don Luigi Sturzo 1919 ins Leben rief. Sturzo lebt aber während der faschistischen Jahre im amerikanischen Exil. In seiner Abwesenheit rufen zahlreiche prominente Persönlichkeiten die Democrazia Cristiana ins Leben. Das geschieht im Jahr 1943. Als Sturzo 1946 aus dem Exil nach Italien zurückkehrt, ist er über die Nachfolgerpartei des Partito Popolare Italiano entsetzt. Es stellt sich heraus, dass die DC den Staatskapitalismus der Faschisten nicht abgeschafft hat, sondern lediglich nach ihren Konditionen übernommen. Sturzo sieht den Etatismus als die prägende Ideologie der DC an. Die Christdemokraten steuerten aus seiner Sicht sowohl wirtschafts- wie sozialpolitisch viel zu sehr nach links. Von Sturzo ist übrigens das Zitat überliefert, dass der Staat per Definition unfähig ist, auch nur eine einzige Schusterwerkstatt zu führen. Eine andere Plage diagnostiziert Sturzo ebenfalls nach kurzer Zeit. Den Klientelismus. Die DC begann, staatliche Posten, ja sogar Bankenleitungen und Subventionen nach Parteibuch zu vergeben. Es ist bezeichnend, dass Sturzo 1952 zum Senator auf Lebenszeit ernannt worden ist. Er ist damals aber nicht den Christdemokraten im Parlament beigetreten, sondern der gemischten Gruppe. Also er geht also nicht einmal in die Nachfolgerpartei der Partei, die er gegründet hat. Auch Sturzo war, wie Guareschi, damit ein Vertreter des dritten Italiens. Ein Rechter, aber nicht der faschistischen Tradition zugehörig. Anders als Guareschi war Sturzo allerdings überzeugter Republikaner. Aber ähnlich wie Guareschi erkannte Sturzo frühzeitig, auf welchen Kurs Italien zusteuerte. Ich könnte hier also auch Sturzo statt Guareschi als Gewährsmann anführen. Aber Sturzo, der Partito Popolare Italiano und auch die Christdemokratie sind Geschichte. Guareschi dagegen ist nicht Geschichte. Guareschi ist der meistverkaufte italienische Autor des 20. Jahrhunderts. Guareschi hat sie alle geschlagen. Italo Svevo, Italo Calvino, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, De Gattopardo und selbst Umberto Eco. Wenn Sie mir nicht glauben wollen, Der Roman Don Camillo und Peppone wurde weltweit 200 Millionen Mal verkauft. Der Name der Rose kommt auf 50 Millionen, um Ihnen einen Vergleich zu geben. Tatsächlich ist Guareschi sogar der zweiterfolgreichste italienische Autor aller Zeiten. Nur Carlo Collodi mit Pinocchio hat einen größeren Welterfolg. Der Witz daran ist, Guareschi hat sich nie als Schriftsteller verstanden. Ja? Guareschi war Journalist und hat sich Zeit seines Lebens als Vollblutjournalist identifiziert, als jemand, der mit seinem gesamten Gewicht sich in die Schlacht stürzte. Ja? Sein Blatt, die humoristische Wochenzeitung Candido, hatte in ihrer Blütephase eine Auflage von 300.000 bis 400.000 Exemplaren. Sie können sich ausmalen, was es bedeuten würde, wenn die junge Freiheit von Herrn Stein statt 30.000 300.000 Exemplare pro Woche verkaufen würde. Diese Republik wäre eine andere. Insofern ist Guareschi in der italienischen Nachkriegsgeschichte im Allgemeinen und in der Geschichte der Rechten maßlos unterschätzt worden. Diese Sache muss man dazu sagen, der Grund dafür ist, dass Guareschi komplett unabhängig war. Er stand keiner Partei nahe. Aber diese Parteilosigkeit, die früher ein Nachteil war, hat sich überraschend in einen Vorteil gewandelt. Denn mit dem Zusammenbruch des alten Parteiensystems zu Beginn der 1990er Jahre waren auch die Vordenker der Altparteien diskreditiert. Die neuen Parteien haben sich seitdem immer wieder auf die Suche nach ihren geistigen Wurzeln begeben. Eine der letzten bedeutenden Guareschi-Biografien im Italienischen stammt von dem Journalisten Alessandro Gnocchi. Gnocchi ist Journalist der Tageszeitung Il Giornale, die früher stark mit Berlusconis Forza Italia verbunden war, aber so seit etwa 5, 6, 7 Jahren vielmehr die Position der Fratelli d'Italia abbildet. Kleine Anmerkung. Also wenn ich meine Artikel schreibe und irgendwas über Meloni wissen will, schaue ich immer, was das Journale schreibt, weil das Journale meistens viel früher weiß, was im Montecitorio und im Palazzo Chigi vor sich geht, weil die einfach den direkten Draht haben zu Meloni. Gnocchi hat mehrere weitere Bücher zu Guareschi herausgebracht. Bei ihm handelt es sich um ein pars pro toto, denn seit ca. 20 Jahren entdeckt die italienische Rechte Guareschi nicht nur als einen Chronisten der italienischen Nachkriegszeit wieder, sie findet in ihm einen Propheten der politischen Verhältnisse, auch für heute. Als prägende Gestalt des dritten Italiens ist Guareschi nicht nur der Ausgangspunkt einer einzelnen Partei, vielmehr findet sich bei Guareschi jener unabhängige, rechte Geist wieder, der als Fragment in allen italienischen rechten Parteien, mal mehr, mal weniger, ausgeprägt vorkommt. Der heutige Chef der Forza Italia, der italienische Außenminister Antonio Tajani, war in seiner Jugend Mitglied der jungen Monarchisten. Seine Partei hat sich stets als anti-etatistisch verstanden, so wie es auch Sturzo und Guareschi getan haben. Die Fratelli d'Italia, angeführt von Giorgia Meloni, sind unter den drei rechten Parteien die nationalistischste, die das Erbe des Risorgimento verteidigt. Die Lega Nord wiederum übernimmt das populistische Segment, die Betonung der Normalität, des gesunden Menschenverstandes, häufig auch die verbale Derbheit. Auch das ist eine Facette Guareschis. Und man sollte nicht vergessen, dass gerade diese norditalienische Partei exakt aus dem kulturellen und geografischen Milieu stammt, aus dem auch Guareschi stammt. Kurz gesagt, Guareschi verstehen, das heißt, die Ursprünge der heutigen rechten Konstellationen und Koalitionen zu verstehen. Es heißt aber auch, die Christdemokratie zu verstehen. Und die Gründe, warum sie so mächtig war und warum sie untergegangen ist. Wenn wir über Guareschi und die Christdemokratie sprechen, dann muss man wissen, Guareschi hatte von Beginn an Vorbehalte gegenüber der Partei, die damals Alcide de Gasperi führte. Die Komplizenschaft der Christdemokraten bei der Vertreibung des Königs ins Exil hat Guareschi den Christdemokraten nie verziehen. Aber die reale Gefahr, die durch eine kommunistische, sozialistische Übernahme im Jahr 1948 drohte, war kein Schreckgespenst. Denn Kommunisten und Sozialisten verbündeten sich in der sogenannten Volksfront, einem Wahlbündnis. Und dieses Wahlbündnis hatte durchaus Chancen, eine Mehrheit zu erreichen. Bereits bei den Regionalwahlen im Jahr 1947, also im Vorjahr, hatte ein solches Bündnis die Mehrheit gewonnen. Guareschi entschied sich demnach, im Wahlkampf 1948 sein ganzes journalistisches Gewicht einzusetzen. Schon zuvor war der Candido eine der bedeutendsten antikommunistischen Stimmen des Landes gewesen. Minutiös hatte die Zeitung etwa über den roten Terror in der Emilia-Romagna berichtet, bei dem mehrere tausend Menschen von kommunistischen Partisanen ermordet wurden. Neben ehemaligen Faschisten auch ehemalige Wegbegleiter und völlig unschuldige Zivilisten. Aus dieser Zeit stammen die politisch wirkungsvollsten Karikaturen, müsste man sagen, nicht nur die, sondern wirklich eine ganze Bandbreite, die ich hier keine Zeit habe, leider zu erläutern. Allerdings die berühmteste kennt man auch aus einem Guareschi-Film über Don Camillo und Peppone in der großen Schlacht des Don Camillo, nämlich ist der Wahlspruch gefallen: In der Wahlkabine sieht dich Gott, Stalin nicht. Die Christdemokraten verwendeten diesen Spruch samt Karikatur in einem offiziellen Wahlplakat. Und glauben Sie mir, das war damals der Renner. Vor allem aber erlebten die bis dahin als Zeitungsrubrik veröffentlichten Geschichten um Don Camillo und Peppone eine immense Popularität. Im März 1948, einen Monat vor der Wahl, veröffentlicht Guareschi sein erstes Buch mit gesammelten Don Camillo und Peppone-Geschichten. Wie Sie sich vorstellen können, war das eine Bombe für den kommunistischen Wahlkampf. Bei der Wahl gewinnen die Christdemokraten mit überwältigenden 48,5% der Stimmen. Die Volksfront schafft es nur auf 31%. Alcide de Gasperi wird Ministerpräsident. Dieser Wahlsieg ist aber auch ein Wahlsieg von Giovannino Guareschi. Das Life Magazine schreibt damals, dass der Sieg der Christdemokratie zwei Männern zu verdanken sei. Alcide de Gasperi und Giovannino Guareschi. Wenn Sie demnach nach dem historischen Verdienst des rechten Guareschi fragen, obwohl er doch gar kein Politiker war, genau dieser Wahlsieg ist es. Vor allem aber hatte Guareschi als populärer Autor und einflussreicher Journalist Anteil daran, dass zumindest von den späten 1940ern bis zu den späten 1950ern die linke Kulturhegemonie deutlich eingehegt wurde. Wie kommt es nun zum Bruch zwischen Guareschi und der Christdemokratie? Er vollzieht sich bereits bei der Amtseinführung von de Gasperi. Guareschi fordert öffentlich in seiner Zeitung dazu auf, dass de Gasperi nun das Parteibuch ruhen lassen soll, um eine Politik für Italien zu machen und nicht für die Partei. Denn diese erwähnten 48,5%, die de Gasperi errungen hat, umfassen schließlich nicht nur christdemokratische Stammwähler. Es sind Wähler, die sich in dieser historischen Kraftanstrengung gegen den Kommunismus dazu bereit erklärt haben, die Christdemokraten zu wählen, um die Regierung gegen die rote Gefahr zu stärken. Es sind diese Stimmen des dritten Italiens, die man sich geliehen hat. Das ist die Argumentation von Guareschi. Aber wie es nun eben so läuft, Sie können sich vorstellen, De Gasperi macht natürlich nicht eine unabhängige Politik, er macht Politik für seine Partei. Deswegen sitzt der Affront auf beiden Seiten tief. Die Christdemokraten blicken skeptisch auf ihren ehemaligen Wahlhelfer, weil man ihn nicht auf Linie bekommt. Er wird zur Gefahr, weil er etwa im Süden Italiens mit seiner monarchistischen Linie die dort verbliebenen politischen Kräfte unterstützt. Stimmen, die die Christdemokraten gerne hätten. Vor allem aber ist Guareschi den Christdemokraten ein Dorn im Auge, weil er die neue Regierung ebenso kritisiert wie die alte und andere politische Bündnisse. Der Journalist Guareschi ist unberechenbar, weil er nicht korrumpierbar ist. Guareschi auf der anderen Seite betrachtet den Machtgewinn der Christdemokraten mit Argwohn, nicht zuletzt, weil er einen Anteil an diesem Machtgewinn hatte. Die Hoffnung, dass eine christdemokratische Regierung auch christliche Politik macht, erfüllt sich nicht. Wie Sturzo erkennt Guareschi, ein Kartellwesen. Das erste Ziel ist die Aufteilung des Landes als Beute. Bereits in den 1950ern hat man den Eindruck, dass Guareschi nunmehr die Christdemokraten als eigentliche Gefahr für Italien betrachtet und nicht mehr die Kommunisten. Das hat mehrere Gründe. Dazu gehören in erster Linie natürlich die Skandale, die Korruption, die Vetternwirtschaft, das erwähnte Klientelwesen. Aber das eigentliche Übel besteht im Hunger nach Machterhalt. Die Christdemokratie ist bereit, für ihre eigene Macht Inhalte zu opfern. Sie ist dabei sogar bereit, mit der Mafia zusammenzuarbeiten. Die Democrazia Cristiana verschmilzt ab den 1950ern mit dem Staat. Sie wird zu einer Partei mit verschiedenen Strömungen, in Wirklichkeit Lobbyverbänden, die innerhalb der Parteien sich für Unternehmen, für Banken und ja, auch die katholische Kirche einsetzen. Die Democrazia Cristiana unterstützt die Industrie. Dafür unterstützt die Industrie die Parteikasse. Man kennt sich, man hilft sich. Was Guareschi aber in dieser Frage umtreibt, ist die Logik des Machterhalts. Eine Partei, die sich ihrer politischen Weltanschauung so entkleidet, ist anfällig dafür, jeden beliebigen Inhalt zu transportieren. Bereits damals sieht Guareschi voraus, dass die Christdemokraten kein Interesse daran haben, sich mit den gesunden Kräften rechts der Christdemokratie zu verbünden, um die italienische Nation zu retten. Er prognostiziert bereits damals ein Zusammengehen mit den Sozialisten unter Aufgabe der verbliebenen Werte der DC. Ein weiterer Aspekt ist ein weltanschaulicher. In Italien gibt es ein neues Geschichtsnarrativ. Es ist der antifaschistische Konsens. Das neue Italien beruht auf der Erinnerung an die Partisanen, die gegen Mussolini kämpften. Das schließt Kommunisten, Sozialisten und Christdemokraten ein. Es sind auch vornehmlich diese drei Fraktionen, die in der Nachkriegszeit die italienische Verfassung ausarbeiten. Die Verfassung Italiens hat, anders als das Grundgesetz, eine sehr rote Handschrift. Das gilt im Übrigen bis heute. Sie ist deswegen auch eine Hypothek bis heute für das rechte Lager. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, Herr Langner wird sich gleich freuen, Der erste Artikel der italienischen Verfassung lautet, der heutigen italienischen Verfassung: Italien ist eine demokratische Republik, die auf Arbeit gründet. Um Ihnen den Kulturbruch deutlich zu machen, hier der erste Artikel der alten Verfassung des Königreichs Italiens. Die römisch-katholische Religion ist die einzige Staatsreligion. Die anderen derzeit bestehenden Glaubensgemeinschaften werden im Einklang mit den Gesetzen toleriert. Ein weiteres Beispiel. Artikel 4 der heutigen Verfassung heißt es: Die Republik erkennt allen Bürgern das Recht auf Arbeit an und fördert die Voraussetzungen, die dieses Recht verwirklichen. Jeder Bürger hat die Pflicht, nach seinen Möglichkeiten und seiner Wahl eine Tätigkeit oder Aufgabe auszuüben, die zum materiellen oder geistigen Fortschritt der Gesellschaft beiträgt. Im Artikel 4 der alten Verfassung hieß es: Die Person des Königs ist heilig und unantastbar. Dass sich die Verfassung Italiens stellenweise wie die Verfassung einer sozialistischen Volksrepublik liest, hängt damit zusammen, dass Kommunisten und Sozialisten bei der Nationalversammlung von 1946 immerhin 219 der 556 Sitze belegten. Die Christdemokraten ändern in den 41 Regierungen, die zwischen 1948 und 1991 gibt, nichts an diesem Zustand. Im Gegenteil. Denn der neue antifaschistische Konsens verdrängt das frühere italienische Nationalnarrativ. Das alte Königreich Italien prägte die Erzählung vom Risorgimento, italienische Einigung. Diese patriotische Erzählung nimmt nicht mehr die zentrale Rolle ein. Denn mit der italienischen Einigung verbunden ist das Königshaus Savoyen. Und mit dem Ende des Risorgimento-Mythos verliert auch der König seinen Platz in der italienischen Geschichte. Dasselbe gilt für die Nation, wie auch die Idee von heiligen Grenzen oder unerlösten Gebieten. Italien muss nach dem verlorenen Krieg nicht nur seine Kolonien abgeben, sondern auch das Kernterritorium Istrien. Die Abwicklung des Risorgimento und der damit verbundenen Geschichte ist, wenn wir es jetzt deutsch betrachten, gleichbedeutend mit der Auflösung Preußens. Ein wichtiger Teil der italienischen Geschichte wird getilgt zugunsten eines neuen Bewusstseins. Wer ab jetzt das italienische Königreich gutheißt, macht sich verdächtig. Und Guareschi, der die alte Lehrerin Signora Cristina in seinen Don Camillo-Geschichten mit der alten Königsflagge bestatten lässt, lässt kaum eine Gelegenheit aus, sich nicht verdächtig zu machen. Zum Eklat kommt es zwischen Guareschi und den Christdemokraten zum ersten Mal im Jahr 1950. Damals stichelt Guareschis Zeitung mit einer Karikatur gegen den italienischen Staatspräsidenten Luigi Einaudi. Einaudi warb für seinen Nebbiolo-Wein mit dem Etikett »Der Wein des Präsidenten«. Darauf veröffentlichte der Candido eine Karikatur. Das Bild zeigt die Präsidentengarde als Weinflaschen. Der Fall landet vor Gericht. Guareschi wird wegen Beleidigung des Staatspräsidenten zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt. Seien wir froh, dass er nicht X gekannt hat und Robert Habeck. Es bleibt bei einer Bewährungsstrafe. Vorerst. Die Zäsur in Guareschis Leben stellt die strafrechtliche Auseinandersetzung mit Alcide De Gasperi dar. Guareschi diagnostiziert für Italien eine Partitokratia, eine Parteienherrschaft. Er schreibt: Das Interesse des Landes und die öffentliche Meinung spielen für die Politiker keine Rolle. Über allem steht das Interesse der Partei. De Gasperi ist aber damals der Politiker Italiens. Und so ist es auch zu erklären, dass Guareschi versucht, de Gasperi loszuwerden. Am 24. Januar 1954 geht Guareschi mit voller Breitseite gegen Alcide de Gasperi vor. Ihm sind zwei Briefe zugespielt worden und die sollen beweisen, dass de Gasperi im Jahr 1944 eine Bombardierung Roms von den Alliierten anforderte, um den Widerstandswillen der Italiener zu brechen. Das ist übrigens gar nicht mal so utopisch. Wir wissen, dass der Chef der kommunistischen Partei, Palmiro Togliatti, exakt das gefordert hat. Guareschi hat keinen Zweifel daran, dass diese Briefe echt sind. Heutige Historiker gehen davon aus, dass er auf eine Fälschung hereingefallen ist, obwohl er seine Quellen gründlich prüfte. Aber ob die Briefe falsch oder echt sind, das ist jetzt zweitrangig. Denn die gesamte Presse und die christdemokratischen Anhänger stürzen sich auf Guareschi. Die jungen Christdemokraten schimpfen ihn als Küchenschabe. Renommierte Journalisten, die den Christdemokraten nahestehen, leugnen seinen Anteil am Sieg von 1948. Guareschi sei in Wirklichkeit ein unverbesserlicher Faschist. Nein, noch mehr. Guareschi ist ein Unmensch. Jemand, dem das Wort entzogen gehört. Die Zeitung Azione Cattolica schreibt in einem Artikel: Guareschi verkörpert den Typ Italiener, der aus unserer Gesellschaft getilgt werden muss. Er ist ein Mann, der keinerlei Respekt verdient. Azione Cattolica, nicht die Kommunisten. Guareschi wird zur persona non grata. Viel schlimmer als die linke Cancel Culture ist die christdemokratische Cancel Culture. Wie das christdemokratische System arbeitet, sehen Sie auch am Gerichtsprozess. Dort gilt allein das Ehrenwort de Gasperis als Beleg für seine Unschuld. Guareschis Wort dagegen gilt gar nichts. Die Staatsanwaltschaft verhindert sogar, dass die Briefe auf Echtheit untersucht werden, was auch Guareschi selbst davon hätte überzeugen können, dass er irrt. Im christdemokratischen Staat zählt eben nicht, was sie sagen, sondern wer sie sind. Guareschi wird verurteilt. Und weil er vorbestraft ist, Sie erinnern sich an die Weinflaschen, muss er 400 Tage in Haft. Als Guareschi aus der Haft entlassen wird, ist er ein gebrochener Mann. Sein journalistisches Ansehen wurde schwer beschädigt. Politik und Medien meiden ihn. Vor allem ist er gesundheitlich gezeichnet. Die 400 Tage im italienischen Gefängnis schaden ihm mehr als die 2 Jahre in deutscher Kriegsgefangenschaft. Dass Guareschi bereits im Jahr 1968 im Alter von nur 60 Jahren stirbt, führt sein Sohn Alberto bis heute auf diesen Gefängnisaufenthalt zurück. Italienische Gefängnisse werden schlechter geführt als deutsche Lager. Bevor Guareschi ins Gefängnis geht, rekapituliert er seine Rolle im neuen Italien. Man kann es allerdings auch freilich als ein Manifest dieses dritten Italiens verstehen. Ich habe die Offenheit, es zuzugeben. Ich habe mich in diesem neuen Italien stets wie ein Umstürzler verhalten. Und indem ich die Pressefreiheit missbraucht habe, habe ich immer das gesagt, was ich dachte, anstatt, wie es meine eindeutige Pflicht als ordentlicher, gesetzestreuer Bürger gewesen wäre, das zu sagen, was die von der Vorsehung gesandten Männer dachten, die berufen waren, das Land zu lenken und zu regieren. Monarchist in einer Republik, rechtsstehend in einem Land, das entschlossen und unnachgiebig nach links marschiert. Verfechter der privaten Initiative in Zeiten des Etatismus. Verteidiger der Einheit in Zeiten des Regionalismus. Vertreter der Italianità in Zeiten des Antinationalismus. Unbeugsamer Katholik in Zeiten der Christdemokratie. Ich war nicht, wie es scheinen mochte, ein Unabhängiger, sondern ein Anarchist. Kein freier Mann, sondern ein Umstürzler. Und deshalb ist es nur recht, dass mir das Wort und die Freiheit entzogen werden. Sie sehen also, wie das christdemokratische System Italiens funktionierte. Dieses System wird, wie erwähnt, bis 1992 Italien prägen. Es wird sich in wechselnden Koalitionen halten, ab 1963 auch mit den Sozialisten, wie es Guareschi prophezeit hatte. Nur 2 der 19 Ministerpräsidenten Italiens sind in diesem Zeitraum keine Christdemokraten. Aus der Vierparteienkoalition wird ab den 1980ern eine Fünfparteienkoalition, die in Italien regiert, um Kommunisten und Rechte von der Macht auszuschließen. Zuletzt findet die Christdemokratie ihr Ende, weil sie an ihren Skandalen, die schon Guareschi allesamt diagnostiziert hat, zugrunde geht. Damit kommen wir zum MSI. Denn der MSI ist einer der Hauptprofiteure dieser Skandale. Der MSI ist es auch, der im Zusammenbruch der italienischen Parteienlandschaft seine historische Chance sieht und diese richtig nutzt. Wenn ich den letzten Teil des heutigen Vortrags auf den MSI und seine Nachfolger, die Alleanza Nazionale und die Fratelli d'Italia, verwende, dann, weil wir damit auch unweigerlich zur heute regierenden Ministerpräsidentin kommen. Dass ich die Lega Nord und die Forza Italia hier nur am Rande streife, ist eher der bereits bestehenden Dichte dieses Vortrags geschuldet. Beginnen wir mit der Frage: Was ist der Movimento Sociale Italiano? In seiner Gründungsphase ist er ohne Zweifel neofaschistisch geprägt. Er ist Sammelbecken ehemaliger Faschisten, die für die italienische Sozialrepublik kämpften. Heute vielen bekannt als die Republik von Salò. Zu ihnen gehören auch die bekanntesten Aushängeschilder, etwa die Parteiführer Augusto De Marsanic oder Giorgio Almirante. Aber nicht nur deswegen steht die soziale Komponente im Vordergrund. Denn obwohl sich ein großer Teil aus dem ehemaligen Personal der italienischen Sozialrepublik zusammensetzt, hat diese Partei ihre Anhängerschaft vornehmlich in der Hauptstadtregion Latium und in Süditalien. Im Mezzogiorno verbinden nämlich große Teile der Wählerschaft den Faschismus mit dem sozialen Aufstieg. Von Anfang an ist aber den Messini klar, dass sie nicht den alten Faschismus wiederhaben wollen. Mit Mussolini ist dieses Kapitel vorbei. Man fühlt sich ohne den Duce als Waisenkinder. Das ist ein Zitat, das ist nicht von mir. Doch die Neofaschisten sind deutlich realistischer, als man vielleicht hierzulande meinen mag. Die innenpolitischen und außenpolitischen Verhältnisse machen es unmöglich, das Ventennio, also die faschistische Ära, wiederherzustellen. Von De Marsanic stammt deswegen der Slogan: weder verleugnen noch restaurieren. Wenn wir demnach vom Neofaschismus sprechen, dann handelt es sich also nicht um eine Wiederherstellung des Alten. Die junge Generation, die besonders ab den 1960er Jahren zur Bewegung stößt, kann mit Mussolini wenig anfangen. Er bleibt für sie ein Fremder, den sie nie kennengelernt haben. Für die jungen Neofaschisten ist der MSI deswegen anziehend, weil er im Gegensatz zum Pragmatismus und der unpolitischen Wiederaufbaumentalität der Nachkriegsjahre steht. Er beantwortet die Nachfrage der Jugend nach Romantik und Idealismus, den sie ansonsten nur auf der anderen Seite, der anderen extremen politischen Seite, gefunden hätten. Diese junge Generation ist auch weniger nationalistisch, denn europäisch-zivilisatorisch gesinnt. Sie träumt von einem geeinten Kontinent, der jenseits der Blöcke liegt. Bereits die Diskrepanz zwischen der jungen und der alten Generation zeigt die enorme Bandbreite innerhalb dieser Bewegung. Sie lässt sich zu Beginn in drei Hauptgruppen unterteilen. Die erste Gruppe bilden die ehemaligen Kameraden aus der Republik Salon, die der erwähnten sozialen Idee anhängen. Die zweite Gruppe orientiert sich am Primat des Staates, wie er in der Zeit des Faschismus gegolten hat. Die dritte Gruppe besteht aus jenen Anhängern des bürgerlichen, nationalen und katholischen Italiens, das seine Heimat und seine Vergangenheit zu Unrecht verunglimpft und dämonisiert sieht. Eine eingehende Analyse der verschiedenen Gruppen und der Richtungskämpfe in diesen Jahren zwischen linken Faschisten, rechten Faschisten, Nostalgikern, Pragmatikern und, nun ja, auch der spirituell verorteten Anhänger von Julius Evola, möchte ich dem Publikum hier zugunsten der groben Linien ersparen. Dabei trifft diese Heterogenität nicht nur auf die Führungsspitze zu. Der Politikwissenschaftler Marco Tarchi hat dasselbe für die Wählerschaft des MSI diagnostiziert. Studien haben gezeigt, dass in keiner anderen politischen Formation der Nachkriegszeit die Schere zwischen den Haltungen der mittleren Führungsebene und denen der Wähler so weit geöffnet war wie im MSI. Heißt, die Wähler sind deutlich bodenständiger als das politische Personal. Halten wir fest, dass der MSI bei seiner Gründung im Jahr 1948, das berühmte Wahljahr, eine Paria-Erscheinung war. Das galt für die restliche Politik und das galt auch für die Wähler. Bei der erwähnten Wahl erhielt der MSI gerade einmal 2%. Es gelingt dem MSI jedoch in den Folgejahren, insbesondere in Süditalien, Stimmanteile zu erobern. Ab den 1950er Jahren erfolgt eine stetige Zusammenarbeit, man höre und staune, mit den Monarchisten. Auch das zeigt den Pragmatismus des MSI, denn er ist eine traditionell republikanische Partei. Auf Regional- und Nationalebene durch den antifaschistischen Konsens ausgeschlossen, kann der MSI sich kommunal immer wieder, auch mit Bürgermeisterämtern, bewähren. Bereits bei den Nationalwahlen 1953, also innerhalb von nur 5 Jahren, erreicht die Partei rund 6% der Stimmen, etwa 1,5 Millionen. Dieser Trend stabilisiert sich. Der MSI ist eine Partei, die in ihrer Geschichte zwischen 4 und 9% der Stimmen erreicht, etwa 2,5 Millionen Maximum. Kannst du etwa sagen, 2 Millionen Italiener wählen bis zum Untergang der Ersten Republik durchgehend den MSI. Das ist ein festes Stammpublikum. Insbesondere ab den 1970er Jahren kann die Partei durch eine inhaltliche Öffnung größere Teile der italienischen Gesellschaft für sich gewinnen. Obwohl die rechte Partei isoliert wird, betreibt sie keine Politik der Totalopposition. Antikommunistische Initiativen unterstützt die Partei vorbehaltslos, auch wenn sie von den Christdemokraten kommen. Der MSI strebt zwar ein blockfreies Europa an, ist allerdings aufgrund seiner antikommunistischen Gesinnung häufig, nicht immer, aber häufig pro-amerikanisch orientiert. Dass in den 1980er Jahren der NATO-Doppelbeschluss das italienische Parlament passiert, obwohl Teile der regierenden Linken protestieren, hängt auch an den Stimmen des MSI. Man darf diese Orientierung allerdings nicht mit Anbiederung oder gar mit einer transatlantischen Freundschaft verwechseln. In einer Annäherung an die USA sehen die Neofaschisten die Möglichkeit, Italien wieder bedeutsam zu machen. Es ist eine strategische, keine ideologische Überlegung. Diesen Gedanken sollten Sie sich übrigens auch merken, wenn es um das Verhältnis zwischen Meloni und Trump geht. Ähnliches gilt übrigens auch für die Haltung des MSI zu Israel. Während europaweit die altrechten Parteien immer noch in antisemitischen Vorurteilen feststecken, sieht Parteichef Giorgio Almirante den Judenstaat mit Wohlwollen. Die Bewunderung für Israel entspringt weniger einer historischen Verantwortung oder einer ideologischen Nähe. Almirante sieht im israelischen Nationalstaat, der rücksichtslos seine eigenen Interessen durchsetzt, das gilt für innen wie außen, den Prototypen des starken Staates, den er sich selbst für Italien wünscht. An diesen Ansichten Almirantes wird allerdings bereits deutlich, dass die neofaschistische Bewegung immer stärkere nationalkonservative Tendenzen annimmt. Als Almirante Ende der 1980er erkrankt, steht die Partei deswegen am Scheideweg. Auf der einen Seite steht Pino Rauti, der dem radikalen neofaschistischen Flügel vorsteht. Er ist nicht nur ein gelehriger Schüler Evolas, sondern hat auch Ideen der französischen Neuen Rechten importiert, namentlich das Konzept des Ethnopluralismus. Wir sind hier Ende der 80er, Anfang der 90er, nicht im Jahr 2025. Auf der anderen Seite steht der damals nur 35 Jahre alte Gianfranco Fini, der die Partei zu einer modernen rechtskonservativen Partei machen will. Bereits in dieser Phase werden die Messini vom damaligen sozialistischen Ministerpräsidenten, also einer von den beiden Nicht-Christdemokraten, Bettino Craxi, zu offiziellen Gesprächen der italienischen Parteivorsitzenden eingeladen. Die Brandmauer bröckelt. Als Almirante stirbt, würdigen selbst die Kommunisten seine Leistungen als Politiker. Fini setzt sich mit seiner Position nach mehreren Richtungskämpfen durch. Die Transformation des neofaschistischen MSI zur nationalkonservativen Alleanza Nazionale verläuft nicht ohne Brüche. Auch Rauti verlässt die Partei. Es kommt zu mehreren Gründungen neofaschistischer Splittergruppen. Die Zäsur bildet die Wende vom Fiuggi im Jahre 1995. Der MSI wird endgültig in Alleanza Nazionale umbenannt. Er ist schon mehrere Jahre damals als MSI-AN aufgetreten. Ausdrücklich wird die rechte Politik nicht als Tochter des Faschismus definiert. Die Verfassung und der demokratische Staat werden nun akzeptiert. Das Logo des MSI, nämlich die Fiamma Tricolore, bleibt aus Traditionsgründen erhalten. Der Erfolg gibt Fini recht. Die Allianz Nazionale verdoppelt ihre Wahlergebnisse. Sie erreicht bei der nächsten Wahl 13% der Stimmen. Aber bereits zuvor, nämlich in den Jahren 1992 und 1993, hat sich die italienische Parteienlandschaft radikal verändert. Nicht nur die Christdemokraten werden von ihren Skandalen weggepfegt. Von der großen Schmiergeldaffäre sind auch die Sozialisten betroffen. Im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion verlieren auch die Kommunisten den Dreh- und Angelpunkt ihrer Politik. In Italien bezeichnet man diesen Untergang des alten politischen Systems als Ende der Ersten Republik. Diese radikalen Veränderungen sind aber kaum zu begreifen, wenn man sich nur auf das Phänomen Berlusconi, auf die Lega oder eben den MSI und die Allianza Nazionale konzentriert. Tatsächlich bricht sich Anfang der 1990er Jahre das Bahn, was Italien schon zuvor über Jahrzehnte gekennzeichnet hatte. Ohne die kommunistische Gefahr und ohne die christdemokratische Übermacht kommt jenes dritte Italien zum Zuge, das wir in den 50er Jahren in der Person von Giovannino Guareschi bereits kennengelernt haben. Nur so ist zu erklären, dass es nunmehr nicht nur eine, sondern gleich drei rechte Parteien gibt, die von nun an als Mitte-Rechtslager die Zweite Republik mitbestimmen. In dieser Hinsicht ist auch die Persönlichkeit von Giorgia Meloni nicht uninteressant. Sie ist nach eigenen Worten in den MSI eingetreten, weil sie die Korruption der Eliten satt hatte. Das ist das Narrativ. In der Diskussionsrunde kann ich das noch aufklären, warum das ein Narrativ ist, aber das geht hier zu weit. Anders als viele ihrer Parteigenossen war sie aber keine Etatistin. Sie hat schon sehr früh Margaret Thatcher als Vorbild gesehen, was ein gewaltiger Bruch ist mit der etatistischen Sichtweise des MSI. Meloni hat Macht und Staat immer als etwas angesehen, was man einhegen muss. Über viele Jahre lang hat Fini sie in der Alleanza Nazionale gefördert. Was Meloni dagegen nicht verkraftet hat, war die Fusion von Forza Italia und Alleanza Nazionale im Jahr 2009. Es gab einmal eine große Partei für 3 Jahre lang. Fini sah diese Entwicklung hin zu einer großen Mitte-Rechtspartei als Erfüllung der italienischen Rechten unter dem Namen Popolo della Libertà, Volk der Freiheit. Meloni dagegen empfand diesen Schritt als viel zu weitgehend. Der Bruch mit dem Faschismus war für sie weniger problematisch. 2012 spaltete sich Meloni mit einigen wenigen Gefährten von der Großpartei ab, um das Erbe der Alleanza Nazionale anzutreten. Sie trägt daher auch die Firma Tricolore im Parteilogo. Berlusconi hat diese Abspaltung zuerst nicht ernst genommen. Und tatsächlich kamen die Fratelli d'Italia bei ihrer ersten Wahl im Jahr 2013 lediglich auf 2% der Stimmen. Es schien, als stünde Meloni wieder da, wo der MSI im Jahr 1948 angefangen hatte. Wie Sie wissen, ist die Geschichte etwas anders ausgegangen. Dass ausgerechnet Giorgia Meloni sich durchsetzen konnte, liegt darin begründet, dass sich zuerst Berlusconi diskreditiert hatte. Anschließend hatte die Lega von Matteo Salvini Aufwind, weil sie sich als Alternative anbot. Salvini machte aber einen ähnlichen Fehler wie Berlusconi, als er in den Corona-Jahren einer nationalen Koalition beitrat. Meloni und die Fratelli haben sich seit ihrem Bestehen solchen großen Koalitionen verweigert. Sie hat es immer zur Forderung gemacht, dass für sie nur rechte Koalitionspartner in Frage kommen. Damit hat sie die von Forza Italia und Lega enttäuschte Wählerschaft eingesammelt, denn sie war die einzige Partei, die nicht zur Nationalregierung gehörte. Dass Meloni heute Regierungschefin ist, hängt also weniger mit einem großen Plan der faschistischen Machtübernahme zusammen, als vielmehr einiger richtiger Entscheidungen im richtigen historischen Moment. Schon Machiavelli hat gewusst, dass der Fürst nicht nur Geschick besitzen muss, sondern auch ein Gespür für den richtigen Augenblick, wenn er handelt. Lassen Sie mich deswegen zum Schluss die 3 wichtigsten Feststellungen des heutigen Abends zusammenfassen. Erstens, die Christdemokratie ist nicht von rivalisierenden politischen Kräften besiegt worden. Sie ist an sich selbst zugrunde gegangen. Sie hat sich durch ihre Skandale und ihre Politik des reinen Machterhalts erledigt. Heute vertreten nur noch Splitterparteien ihr Erbe. Die Italiener trauern ihr nicht nach. Zweitens, die heute regierenden italienischen Parteien besitzen ihre direkten Vorläufer in Stimmungen und Überzeugungen, die bereits lange vor 1994, das war das Jahr der ersten Berlusconi-Regierung, die italienische Gesellschaft prägten. Dieses dritte Italien konnte sich aber aufgrund des bestimmenden Systems aus Christdemokratie und Kommunismus vorläufig nicht durchsetzen, weil es von beiden Seiten stigmatisiert wurde. Das bekannteste Beispiel dafür ist der Fall Guareschi. Die Fratelli d'Italia sind Nachfahren der wichtigsten politischen Partei. Das ist der dritte Punkt. Sie ist die älteste Partei dieses dritten Italiens, aber weder sind die Fratelli die einzigen Erben, noch war ihr Erfolg sicher. Dass die Fratelli heute dominieren, hängt mit einem Vorstoß Richtung Mitte zusammen, der mit der Beibehaltung von klaren Prinzipien einherging. Letzteres bewahrte die Glaubwürdigkeit der Fratelli im Wahlkampf. Zugleich war dieser Erfolg von richtigen Entscheidungen in spezifischen historischen Momenten abhängig. Das sind Bestandsaufnahmen, die weit über die italienische Geschichte hinausgehen. Nicht zuletzt, weil die italienische Vergangenheit frappierend an die deutsche Gegenwart erinnert. Vielen Dank.